Der Herr Jesus hat zu seinen Jüngern einmal gesagt, alles muss erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und welche Tiefe hat dieses Wort dann erreicht und was für einen Umfang? Kein Mensch wird je ermessen, mit welch gehorsamer Liebe der Christus über die Jahre alles erfüllt hat, was die Schrift über ihn vorhersagt und was an ihm erfüllt worden ist, schon von Anbeginn an. Selbst im Laufe eines langen irdischen Glaubenslebens kann auch dem aufmerksamsten Bibelleser bei weitem nicht alles bewusst werden. Am ehesten wird wohl der in Liebe suchende Blick der Braut des Lammes vieles entdecken. Sie sucht ihn ja überall im Wort aufzuspüren und wird so auch fündig. Aber den seinerzeit größten Vorzug diesbezüglich haben wohl jene beiden Jünger erfahren, die auf dem Weg nach Emmaus waren, nach Jesu Auferstehung, obwohl auch sie ihn zuerst nicht erkannt haben. Aber da erfahren wir, dass er zu ihnen sprach, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das müssen herrliche Stunden für sie gewesen sein mit unserem Herrn Jesus. Und wer von uns hätte da nicht dabei sein mögen? Aber kommen wir jetzt zwar nicht in der leiblichen Gegenwart unseres Herrn, aber im demütigen Aufblick auf ihn zu einer der markantesten Prophezeiungen in seinem Leben hier auf Erden. Es handelt sich um sein fünftes Wort am Kreuz. Und das kam nach jenen 3 Stunden, nach der wahrhaft dunkelsten Zeit dort auf Golgatha, nach seinem schweren Kampf und seinem herrlichen Sieg über die Mächte der Finsternis, nach seinem Tragen unseres Gerichts und unserer Verdammnis. Ja, jetzt, wo der Kelch des Leidens schon fast bis zum Boden geleert ist, da hätten wir eventuell etwas vorschnell erwartet, dass jetzt aus Jesu Mund das Wort kommt, es ist vollbracht. Aber nein, noch ist es nicht so weit. Für einen wichtigen Moment hält er inne, der Sohn Gottes, denn es steht noch etwas ganz Wesentliches aus. Und wir lesen in Johannes 19, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten es ihm an den Mund. Die Opferung des Lammes Gottes, die musste ja in der Tat bis ins letzte Detail wortgetreu und geistgetreu erfolgen. Christus musste sich selbst als Opfer Gott darbringen durch den ewigen Geist. Und damit steht dieses, sein Opfer, für immer außerhalb von Zeit und Raum vor Gott. Das, worauf ein Abraham, ein Mose und ein David gehofft haben, wonach sie sich gesehnt haben, steht seit Grundlegung der Welt damit unauslöschlich vor dem Angesicht Gottes. Genauso wie deine und meine Errettung. Ja, mehr noch. Da steht in Hebräer 9, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Nach diesem, so haben wir gelesen, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war. Und was ist da alles enthalten in diesem nach diesem? Wir erkennen ja immer nur weniges davon. Viel bleibt nicht in unserem Herzensgedächtnis hängen, wenn hier auch erschreckend Leidvolles. Aber das alles, obwohl so elementar, bleibt doch nur stückweise hängen bei uns, nur oberflächlich. Führen wir uns vor Augen, dass der Herr seit der Einsetzung des Gedächtnismahles dort im Obersaal, also gut seit 20 Stunden, nichts mehr zu sich genommen hat, und das während all der Kämpfe und Leiden nach innen und außen. Denken wir an die unvorstellbare Arbeit seiner Seele und seines Geistes für uns dort im Garten Gethsemane. Dazu die Verhöre vor dem Hohen Rat, die ganze entsetzliche Nacht mit ihren Angriffen, Verhören und Schlägen, dann weiter vor Pilatus, die Dornenkrone, die Geißelung, das Tragen des Kreuzes auf dem zerfetzten Rücken, der Blutverlust und dann das stundenlange Hängen am Kreuz. Und das alles ohne jegliche Erquickung, ohne auch nur einen Tropfen Wasser. Wie wird einem da ums Herz? Jesus war das geschlachtete Lamm von Grundlegung der Welt an. Wie bewegend ist deshalb sein liebevolles Eingangswort im Abendmahlsaal: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und es war ihm vollkommen klar, was auf ihn zukommt, und er hat es bewusst auf sich genommen. Wir finden die so unendlich wertvollen Worte, die über ihn geschrieben sind, die zu erfüllen er gekommen ist, meist nur wie verstreute Körnlein in der Schrift. Unser Herr aber, er, der Meister der Schrift, er kennt sie alle. Er, der alles in allen erfüllt. Und dazu gehört, dass er den schmerzerleichternden Gallentrunk zu Beginn der Kreuzigung verweigert und dass er sein Dürsten, sein Schmachten so lange verschweigt, bis er sicher ist, dass alles vollbracht ist. Und dazu gehört auch, dass er nicht in Ohnmacht fallen darf bei all der Tortur, wie es gewöhnlich dem Menschen gestattet und von Gott zur Erleichterung gegeben ist. Sogar der Vater durfte ja nicht eingreifen, denn der Sohn musste den bitteren Kelch zur Gänze allein auskosten. Ohne jede Erquickung und Erleichterung sollte er, und darum wollte er, das furchtbarste Leiden, das die Welt je gesehen hat, das dürstende Verschmachten bei vollem Bewusstsein bis ans Ende ertragen. Und das ohne jegliche eigene Schuld. Für Sünder, die ihn nicht haben wollen, für Menschen, die nicht zu Gott passen, für Jünger, die ihn, den Meister, nicht erwählt haben, die ausschließlich er von sich aus erwählt hat, für Menschen, die ihn weiterhin verachten, die ihn auslachen, die ihn angespuckt haben, geschlagen und verraten haben und noch weiter verraten. Für sie, für uns alle, hat er dabei auch auf dem Gebiet des körperlichen Leidens das Schwerste und das Bitterste ertragen, damit die Schrift an jeglicher Stelle aufs Genaueste erfüllt worden ist. Hören wir dazu eine der bekanntesten Bibelstellen aus Jesaja 52, als da steht: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige werden vor ihm den Mund verschließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg, und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Soweit die Jesaja-Stelle. Der, von dem der Geist Gottes sagt, dass er schöner ist als die Menschenkinder, der wird für sie zum Verachtetsten, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er geht unter den Letzten hinein, ganz tief, um auch den Ärmsten, den Ärgsten und den hässlichsten Sünder noch zu retten, um zu heben, um zu tragen und alle aus ihrem verdienten Gericht herauszureißen. Und so steht er vor unserem geistigen Auge in unvergleichlicher Erhabenheit, in seinem liebenden Gehorsam mit seiner heiligen Absicht, alles zu erfüllen. Und jeder einzelne Moment, alles, was er dort ertragen hat, war der Wille Gottes, war der zu erbringende Teil der Versöhnung und von seiner Seite als Messias und gleichzeitig als Sohn des Menschen der rechte Gehorsam. Freilich hätte auch er schon längst um einen Schluck Wasser bitten können, wie andere Gekreuzigte. Der Hauptmann unter dem Kreuz hätte ihm das wohl nicht verwehrt. Doch er hat nicht gewollt. Er ist die ganze Dauer der Kreuzigung in vollem Bewusstsein durchgegangen mit wachen Sinnen. Die letzten 3 Stunden davon waren noch dazu gekennzeichnet von Finsternis und der gefürchteten Gottverlassenheit. Ohne jede Erleichterung ist er geblieben vor Gott und vor den Menschen. Er hat die Kälte ganz allein getreten. Unvergleichlich ist sein Leben, das er freiwillig zum Opfer gegeben hat, sein Leiden, sein Gehorsam. Aber so wie geschrieben steht, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen, so findet sich auch in seinen Nachkommen, den Gotteskindern, nun ein verwandter Zug. Denn die Liebe zu Gott in Jesu Gehorsam bricht sich jetzt bei ihnen in ähnlicher Weise Bahn, in schweren Stunden, in notvollen Situationen, so wie bei ihrem Meister. Als ein Beispiel sei Ludwig Hofacker genannt, der wenige Stunden vor seinem Heimgang in furchtbarer körperlicher Qual einen Schluck Wasser zu sich genommen hatte, quasi als letzte Erquickung. Aber schon im selben Moment hat er sich gefragt, ob das jetzt vor Gott richtig gewesen sei. Er wollte ja sein irdisches Ende nicht von sich aus auch nur um eine Minute beschleunigen. Und so etwas ist nicht Askese, ist nicht Gesetzlichkeit, ist kein Heldentum bei denen, die Gott auch im eigenen größten Leiden immer noch alles anheimstellen und für sich selbst keinerlei Erleichterung wünschen. Solche Fragen bis zuletzt nach seinem Willen. Vielmehr ist das ein Gehorsam aus Liebe, der immer noch, auch in der größten Bedrängnis und in der tiefsten Schmach, dem Gelebten gefallen will und nur seinen Willen sucht, dort, wo alle Augendienerei längst ein Ende gefunden hat, dort, wo es keine irdische Hoffnung auf Besserung gibt, dort, wo keine eigene Ehre, kein eigenes Ansehen in Aussicht steht, dort, wo sich ein Weltmensch und der Religiöse längst an die Stirn tippt, wo Glaubensgeschwister mitfühlend meinen, so etwas verlangt Gott doch nicht. Dort ist eine liebliche Gegend, die nur mehr wenige betreten. Aber finden wir das heute noch? Heute, wo der konsumverwöhnte Gläubige in seiner Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit diese Herzenssprache gar nicht mehr versteht, weil ihm solch liebende Gedanken überhaupt nicht mehr geläufig sind, die das Innere mehr zu bewegen vermögen als ein kurzlebiger Wohlfühlfaktor, als die Sorge um das eigene Ergehen, als das Bemühen, das Leiden und jede Bedrängnis möglichst schnell und unbeschadet hinter uns zu bringen? Nein, nicht dem Schwarmgeist reden wir hier das Wort, auch nicht der Selbstquälerei, vielmehr der Liebe, die das Wohl des anderen sucht, und dort, wo sie es gefährdet sieht, auf alles eigene Wohl, auf Erquickung und Labung verzichtet Und besonders an diesem heutigen Predigtwort, mich dürstet, da sehen wir, wie sehr es die Herzen verbindet. Das Herz des himmlischen Vaters mit dem seines geliebten Sohnes, das Herz des Sohnes Gottes mit dem unseren. Und wenn wir es recht betrachten, heute schon und in aller Zukunft sind wir solcher Art alle von Herzen verbunden, die wir beim Vater und im Sohn bleiben dürfen. Denn der Gedanke an das Herrliche in unserer Heimat beim Herrn nach diesem kurzen, vorübergehenden, irdischen Tal der Leiden hier war für den Herrn und ist jetzt für uns ein wesentlicher Beweggrund zur Freude, wie auch Paulus im Heiligen Geist ausrufen durfte, darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Nicht als einer, der sich selbst quälen will, nein, um des Christus willen. Und hiermit haben wir einen anderen, einen weiteren, einen sehr tiefen Zugang zu dem Wort, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Der von Christus Geliebte lebt und leidet willig um Christi willen, der uns zuvor geliebt und sein Leben für uns gegeben hat. Und gerne singen wir im Lied, nur noch ein wenig Prüfung, nur etwas Tränensaat. Aber da ist ja mehr noch, da ist Stärke, da ist Kraft. Zitieren wir das Wort von vorhin zu Ende, aus dem 2. Korintherbrief im Kapitel 12. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Freude am Herrn allein ist es, die unsere Stärke ausmacht. Und bei wie vielen, die um Christi willen in Folter und Tod gegangen sind, hat sich das bestätigt. Und ebenso bei vielen, die für ihn und für die, die er liebt, in kleinen, alltäglichen Dingen verzichten auf Erleichterungen, auf Freiheiten, auf Abkürzungen und eigene Freude. Nicht als Gesetzliche, nicht als Schwärmer, sondern um Christus zu gefallen und das nicht aus eigenem Können oder eigener Kraft, sondern in ihrer Schwachheit als Mitgekreuzigte und so in seiner Kraft, in seiner Stärke, die uns alles erdulden lässt, was auf uns zukommt. Wes Geisteskind sind denn aber jene, die aus dem geringsten Anlass gleich beleidigt sind und so jedem Leiden aus dem Weg gehen, in der Familie, in der Gemeinschaft? Das ist doch das genaue Gegenteil von dem, was der Geist Christi dem Paulus gegeben hat, nicht wahr? Solche beweisen ja an sich selbst das Gegenteil. Deren Vater ist ein anderer und der ist wohl bekannt. Das Wort mich dürstet aus dem zerschlagenen Angesicht Jesu dort am Kreuz, das zeigt uns den rechten Weg der Nachfolge, weil es erst ertönt war zu dem Zeitpunkt, wo er gewusst hat, dass schon alles erfüllt war wegen der Schrift, wegen dem Willen Gottes. Noch vor seinem endgültigen Siegesruf, es ist vollbracht. Und diese bis hier zurückgehaltene Regung bestätigt damit aufs Deutlichste die Meinung des Vaters über seinen Sohn, wie er sie uns mehrmals vom Himmel her kundgetan hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Es ist ja exakt dieselbe Art, es ist das Wesen des Vaters, das am Sohn bei jeder Gelegenheit zu sehen ist, wie er selber sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir, als seine, als Gottes Kinder, wäre etwas anderes denkbar, als dass wir unsere einzige Ehre darin suchen, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim? Es ist ja die ererbte Natur jedes Gotteskindes, die dem Vater in Christus gefällt, die auf ihn konzentriert ist, im Hinwegsehen auf Jesus. Über alles Bedrängende, über alles Unschöne, Bittere, Beleidigende, auch alles Angenehme, die immer wieder nur hinweg schaut auf Jesus, so wie er auf den Vater, nicht als auf ein Beispiel, sondern auf seine Person mit ihrer Wesensart, die in ihm unser Teil geworden ist, durch sein Erfüllen der Schrift, durch seinen Opfertod und seine Auferstehung und Rechtfertigung. In der Bergpredigt hat er uns den neuen Menschen vorgestellt, unerreichbar für den natürlichen Menschen und den religiös Gesinnten, aber sehr wohl ermöglicht durch unser Mitgekreuzigtsein und die Neuschöpfung in ihm, vermittelt durch den Heiligen Geist und getragen durch Jesu Hohepriestertum zur Rechten des Vaters. Die Gotteskindschaft ist da, mitsamt ihrer Wesensart. Auch wenn unser Leib noch nicht erlöst ist und wir täglich mannigfaltig fehlen, aber das Gesunde ist bereits da in Christus für uns, wenn wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch und wenn wir in Christus bleiben und unsere Behausung in ihm nicht verlassen. Jeder, der von sich wirklich behaupten kann, er sei ein wiedergeborener Christ, wird sich christusgemäß verhalten. In barmherziger Liebe, der Heiligen Schrift gemäß, die anderen achtend, in geduldig dienendem Gehorsam und in willigem, gottgefälligen Leiden auf Gottes Zeit Punkte und Gottes Zeit Spannen bedacht. Und nicht auf die eigene Ehre und das eigene Wohlleben. Wir sind der Welt gekreuzigt und sie ist uns gekreuzigt. Wir leben in einer völlig neuen Abhängigkeit, in der Freiheit der Kinder Gottes als Eigentum Christi. Und im ersten Johannesbrief steht, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Und so hat Christus mit seinem Wort mich dürstet, gewartet, hat geschwiegen, hat sein Bedürfnis und sich selbst verleugnet, so lange, bis alles, bis auf das eine, den Essig zu nehmen, vollbracht war. Und wer von uns könnte sich nur annähernd einen Begriff von seiner Versuchung machen, von diesem ständigen, furchtbaren Durst, von diesem Schmachten? Einst in der Wüste hat es geheißen, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und derselbe Versucher war ja hier wieder am Werk. Und als der Schöpfer hätte der Sohn Gottes sich leicht selber Wasser schaffen können, jede Menge Flüssigkeit für sich, er hätte wahrlich nicht dursten müssen. Hat doch die Menge und Größe jeder Versuchung eine sich steigernde Dimension. Aber wie immer, wo Gott und sein Wort auf die Sünde der Welt trifft, auf das Unverständnis der Menschen, da tut sich eine Kluft der Ungerechtigkeit auf und der Missverständnisse Gottes Wort gegenüber. Da trifft die Finsternis, die ja nichts ergreift und nichts begreift, auf das Licht. Da streitet die Lüge gegen die Wahrheit in unserem Inneren und das älteste Spiel der Welt findet seine schier endlose Fortsetzung, unser Versteckspiel vor Gott. Denken wir nur an die Evolutionstheorie als ein Beispiel. Sehen wir also wieder hin auf Jesus. Wozu hat er denn diese Leiden ertragen ohne Linderung? Was wäre denn geschehen, wenn er doch um einen Schluck Wasser gebeten hätte, wenn er sich selber Wasser verschafft hätte? Ab und zu vielleicht, alle halbe Stunde. Wie? Wenn er seine Nerven betäubt oder abgeschaltet hätte, was dann? Er, als der Schöpfer, der alle Dinge erhält durch sein kräftiges Wort, er hätte alle Möglichkeiten gehabt. Warum tut er nichts davon? Er steigt nicht herab, er bleibt am Kreuz. Innerlich erträgt er den Zorn Gottes, der wie Feuer brennt, als Gericht über die Sünde, über unsere Sünde. Äußerlich, körperlich erträgt er das schiere Verschmachten. Warum? Wozu? Weil beides zusammen in dem Gericht über die Sünde beschlossen war. Wer wegen seinem Rauchen sich den Vorwurf nicht ersparen kann, seinen Lungenkrebs selber verursacht zu haben, wer das abgetriebene Kind, wem seine Schuld am Tod eines Menschen nicht mehr aus dem Sinn gehen will, wer das immer noch vor sich sieht, wer alles das, was er getan hat, nicht mehr gut machen, nicht mehr lebendig machen kann, ja, wer sich schließlich bewusst geworden ist, an Gott allein habe ich gesündigt und ich selber kann nichts mehr ungeschehen machen, der kann wegen Jesu inneren und äußeren Wunden Heil, Trost und Rettung finden. In ihm, der unsere Krankheit getragen hat, der unsere Gebrechen und Verbrechen auf sich genommen hat und sein Blut vergossen hat zur Sühnung für uns. Die Rettung und Versöhnung wäre aber nicht vollbracht gewesen, wenn sich der Christus auch nur den kleinsten Vorteil für sich selber verschafft hätte. Ein bisschen Erleichterung, einen minimalen göttlichen Eingriff in das Gericht über die von ihm wegzutragende menschliche Sündenmisere. Erinnern wir uns an das, was er uns gesagt hat über den reichen Mann in der Hölle, der in der Pein seiner Verdammnis auch nur um einen Tropfen Wasser zur Kühlung seiner Zunge gebeten hat, in Lukas 16. Auch damit ist ja klar, dass Christus diese Pein für uns hat tragen müssen und dass er sie heilig getragen hat, weil sie ein Teil deiner und meiner Verdammnis ist. 1000 Jahre vorher schon waren die Worte niedergeschrieben, die dann auf Golgatha erfüllt werden mussten von ihm im Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Und im zweiten großen Leidenspsalm, dem 69. steht, sie geben mir Essig zu trinken für meinen Durst. Wie unermesslich tief war das Leiden Jesu. Wie groß ist die Erlösung, die er geschaffen hat, in ausdauerndem Gehorsam dem gerechten Vater gegenüber, unsertwegen. Aber halten wir uns bloß dessen nicht selber für wert. Ihm war es das wert. Seine Freude ist es, zu der wir eingehen dürfen. An uns selber war nie etwas von Wert. Es zählt allein das, was von ihm an Wert hineingebracht wurde in unseren Fall, in unser Gericht und unsere Errettung. Der heutige Mensch, der wäre ja glatt imstande, sich selbst einen Wert zuzuschreiben vor Gott. Aber das wäre unstatthaft. Um seinetwillen ist unsere Rettung geschehen. Er hat uns erwählt, nicht wir ihn. Er hat uns gesucht und aufgesucht, nicht wir ihn. Er hat uns gefunden. Wir haben uns ja gesträubt. Wir wollten ihn verlieren, nicht suchen. Haben uns versteckt vor ihm. Alles Gute ist von jeher nur von ihm ausgegangen und gekommen. Alles. Daher auch diese Liebe, diese herrliche Akribie, mit der er all die Stunden durchgehalten hat, bis alles völlig vollbracht war und erst dann hat er gesagt, mich dürstet. Unendlich viel Böses hat er vor und während diesem Gericht von den Menschen erlitten. Aber grollt er ihnen? Ist auch nur ein Hauch von Bitterkeit in seinem Herzen? Er, und das sei besonders betont, er bittet die Menschen,
seine Peiniger, jetzt um Erleichterung für seinen Durst. Der Schöpfer bittet seine Geschöpfe. Der Geschlagene, der Durchbohrte bittet die Henker, wie das Wort es vorausgesagt hat, sie geben mir Essig für meinen Durst. Haben wir uns deshalb auch ernsthaft selber gefragt, bei entsprechender Gelegenheit, wes Geistes Kind wir sind? Mit welcherlei Maß wir messen? Ob wir echte Kinder Gottes sind? Wie stehen wir zu unseren Kontrahenten, zu unseren Peinigern? Sind wir echt? In Samaria gab es zum Beispiel einen getauften Gläubigen, zu dem Petrus sagen hat müssen, du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tu ihn um Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag, denn ich sehe, du bist voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Unser Herr aber hat keine Bitterkeit gekannt gegenüber seinen Peinigern. Schon zu Beginn der Kreuzigung hat er den Vater gebeten, dass er ihnen vergeben möge und ist erhört worden. Es gibt Christen, die können aber die Wahrheit über sich nicht vertragen und die Demütigung schon gar nicht, geschweige denn eine Verleumdung. Es geht ihnen nach wie vor zuerst um ihre Interessen, um ihr Wohl, um ihr Ansehen und um ihre Person. Haben solche denn wirklich Erbe und Anteil am Wort Gottes, am Heiligen Geist und am neuen Leben? Wer in sich reich ist, der ist zu reich für das Reich Gottes. Denn er geht es schließlich wie dem Reichen mit der ungekühlten Zunge. Ihm bleibt er, auch im Tod, der quälende Durst. Das Evangelium gehört niemand anderen als den Armen in alle Ewigkeit. Nur die Elenden, die Armen in Christus finden sich in dem Wort, das Jesus dort auf Golgatha betroffen hat. Alle deine Wogen gehen über mich und eine Tiefe ruft die andere. Und das ist die Identifikation des Gottessohnes mit unserem Leben, mit unserer Armut, mit unserer Sünde, mit unserer Schande. Die geistlich Armen werden sich ja immer wieder ausstrecken nach der wahren Wasserquelle, von der im Wort Gottes so oft die Rede ist. Und da heißt es zum Beispiel einerseits in Jesaja 41, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keines. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Und andererseits im Psalm 65, du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein oder andere Übersetzung, Gottes Strom hat Wasser, die Fülle. Der Verheißungen ist ja schier kein Ende, was dieses Thema betrifft. In Jesaja 12 steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und in Jesaja 55 steht, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und in Jesaja 43 steht, denn ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Und es soll keiner von den Erkauften, von den herausgerufenen Wanderern, von den in Christus Ausheimischen in der Fremde verschmachten, keiner. Wen da dürstet nach Gerechtigkeit, wen dürstet nach Gott, wem um Trost bange ist, ja dem Müden, der am Weg ermattet ist und der sich sehnt nach Erquickung und nach Stärkung, wird geholfen. Keiner soll verschmachten, der ausruft, o Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. So im Psalm 63. Die Antwort Gottes für uns ist, wie immer, sein Sohn Jesus mit dem Wasser des Lebens. Hier reiht sich ein wunderbares Wort an das andere wie jenes aus Johannes 7. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir dürfen uns, wenn uns dürstet, jetzt gleich hinwenden zur Quelle des lebendigen Wassers, zu dem Strom, der ausgeht vom Thron des lebendigen Gottes und des Lammes. Und bald singen auch wir mit allen, die er so behütet auf dem Weg, aus Psalm 23 das Wort, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au und führt mich zu frischem Wasser. Und im Psalm 107 steht, denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Uns zum Vorbild ist es geschrieben, wie es war von alters her. Es hat sich nichts geändert bis zu unserer Wanderung hier in diesem Erdenleben. Immer noch gilt, was damals schon gegolten hat. Jesaja ruft es aus und der Heilige Geist lässt es Paulus dann erklären. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüsten führte. Wasser ließ er ihnen aus dem Felsen rinnen. Er spaltete den Fels, da floss Wasser heraus. Und dann schreibt Paulus im ersten Korintherbrief auf dieses Jesaja-Wort aus 48, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war der Christus. Und wem von uns geht es nicht oft so, wie der Psalmist ausruft im Psalm 42, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott, wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Wir haben oft schon von den heilsamen Widersprüchen im Wort Gottes gesprochen, die in Wirklichkeit natürlich keine Widersprüche sind. Nur wir reden von Paradoxa, weil uns ja der göttliche Überblick fehlt, weil wir immer wieder den falschen Blickwinkel haben. Jedenfalls fragte ein jüngerer Bruder, wo sind denn solche Widersprüche? Ja, hier, heute haben wir eine solch heilsame Sache vor uns. Alle Worte, die wir bisher zitiert haben, deuten darauf hin, dass der Herr, der Schöpfer, der Spender, der Hinführer zum lebendigen Wasser ist, wie zum Beispiel bei der Samariterin am Jakobsbrunnen in Johannes 4, wo steht, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. 4 Verse weiter sagt er dann, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Was für eine wunderbare Sache. Das hätte kein Mensch zu erwarten gewagt oder sich ausdenken können. Aber betrachten wir jetzt einmal das sogenannte Paradoxe. Stellen wir fest, dass es unsere Schuld war, unser Zutun, das bewirkt hat, dass der Heiland in der schaurigen Tiefe selber den bittersten Mangel gelitten hat. Aber jetzt, nach diesem ist er gesetzt zum Herrn über alles, um allen, die durch ihn zu Gott kommen, volle Genüge zu geben. Denn jetzt gilt umso mehr, umso klarer, umso fester das vorhin zitierte Wort, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wenn also dein Gewissen erwacht, wenn dich die Schauer des ewigen Gerichts erschrecken, er ist da. In deinem dunklen Tal, in deinem Tal der Todesschatten, er, der Durchbrecher aller Bande, er ist da, der Dulder von Golgatha, er allein ist der sichere Stab des Trostes für dich. Er hat diese Schrecken weggetragen, hat sie alle weggetragen für die Seinen. Das lebendige Wasser Gottes hat ja ewig kein Ende. Wie geschrieben steht in Offenbarung 7, 17, denn das Lamm wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er wird heben und tragen und erretten. Er wird sie weiden und leiten und er wird die bitteren Brunnen all ihrer Tränen stillen, die sie geweint haben vor ihm auf ihrer Pilgerreise hier. Wir kennen das ja, denn wie schnell wird unser einem doch das eigene Leiden zu viel. Wie bald werden wir ungeduldig, werden wir unwillig und meinen, uns geschieht etwas Seltsames, etwas viel zu Hartes und wir halten es nicht mehr aus. Das Wort für solche Stunden lautet wieder, lasst uns hinwegsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und Jesus hätte Freude haben können, aber er hat das Kreuz erduldet und der Schande nicht geachtet. Es kommt doch ohnehin nie so weit, dass das Leiden eines Menschen eine solche Tiefe erreicht wie das des Herrn. Wir werden ja getröstet, wenn wir ins Leid kommen durch ihn. So steht es im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir leiden doch selten ganz einsam, so ganz von Menschen verlassen. Aber wir leiden sicher niemals als von Gott Verlassene, so wie er. Das ist schon ein großer Trost und vertreibt bald unsere Ungeduld. Mehr aber noch tröstet uns sein Dasein als der große, barmherzige hohe Priester, der versucht wurde allenthalben gleich wie wir und der nun Mitleid haben kann mit denen, die versucht werden. Er hat uns den Trost erkämpft. Gottes Gnade zum Leben hat er uns erworben. Gaben hat er empfangen für all unsere Bedürfnisse. Und nun sagt er uns in Johannes 16, bittet, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Bitten, das kann nun wirklich jedes Kind, vor allem jedes Gotteskind. Wenn er uns aber doch eine Durststrecke auferlegt, eine Entbehrung auf unserem Weg durch die Wüste, wenn wir in seinem Dienst verachtet werden, wenn wir Mangel leiden und wenn wir dies und das entbehren, adelt das alles nicht erst recht ein Gotteskind, einen Christen und drückt ihm der liebende Vater nicht gerade damit das rechte Siegel auf? Paulus hat das völlig richtig verstanden und hat freudig so seinen Weg vollendet, wenn er schreibt in 2. Korinther 11, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße und zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Die Möglichkeit und die Kraft, in ihm, in Jesus, in dem Allen zu überwinden, die hat uns Christus dort auf Golgatha in seinen Entbehrungen und Leiden erworben. Sagen wir uns das immer wieder selber und auch allen Verzagenden und auch den Unwilligen und den Ungeduldigen. Christus war ja in jeder Hinsicht der Reichste unter allen Menschen. Er war schöner als die Menschenkinder, wie der 45. Psalm uns sagt, denn dazu gehört auch, dass er der Bescheidenste war und als der Ärmste durch das irdische Leben hier gegangen ist. Der König des Himmelreichs hat sich freiwillig dem unterzogen, was man sonst nicht einmal den Ärmsten zumuten würde. Da steht in Jesaja 53 ab Vers 2, denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Pracht. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Auf Golgatha hat er alles entbehrt. Er hat an unserer Stelle geschmachtet, immer aber hat er um uns und um unser Heil gedürstet. um seinetwillen. Und das muss alle, die ihm angehören wollen, sowohl Reiche als auch Arme, mahnen zur Bescheidenheit, zur Mäßigkeit, zur Genügsamkeit und zur Geduld im Leiden und zur Opferfreudigkeit im Glaubensleben, aus ihm, allen jenen gegenüber, die uns der Herr anbefiehlt in der Barmherzigkeit, mit der er uns aufgesucht hat, er, der Aufgang aus der Höhe. Das ist aber noch nicht alles. Schon seit jeher hat man das Dürsten des Heilands am Kreuz auch noch viel tiefer gedeutet, und zwar ganz zu Recht, als das Bild seines Ringens und Sehnens nach dem Heil einer gefallenen Menschheit. So wie er körperlich gedürstet hat, so dürstet seit jeher auch sein Herz um uns und nach uns. Und damit komme ich zu den Worten aus dem Lied, das mir persönlich zum Liebsten geworden ist. Albert Knapp hat es geschrieben, und da steht: Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm, dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes Stamm, wie er dürstend rang um meine Seele, dass sie ihm zu seinem Lohn nicht fehle, und dann auch an mich gedacht, als er rief: Es ist vollbracht. Sein ganzes Leben war ein fortgesetztes Dürsten nach armen Sündern, um sie selig zu machen. Und dort im Dorf am Jakobsbrunnen hat er gar seinen Hunger und Durst vergessen beim Gewinnen von verlorenen Seelen und hat seinen erstaunten Jüngern gesagt: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue, der mich gesandt hat. So wie er damals war, so ist er auch heute noch. Es ist sein Glück, es ist seine Freude, wenn er einen Sünder vom Verderben zum Heil seines Gottes bringen kann. Und das ist der Lohn für seine Schmerzen, das ist Gottes wunderbarer Lohn. Aber wenn jemand die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat und sie dann doch verwirft, wenn ein Christ ein arges, ungläubiges Herz hat, das abirrt von dem lebendigen Gott, dann spricht die Bibel davon, dass so jemand den Sohn Gottes abermals kreuzigt und dass er nicht mehr erneuert werden kann zur Umkehr. Wird damit nicht deutlich, was für einen Schmerz der Herr empfindet, wenn ein Mensch seine Liebe verachtet, sein Dürsten, wenn einer seine Erlösung verschmäht und freiwillig wieder das Verderben wählt? Ein Wort noch an uns Männer im Blick auf Christus. Es ist uns geboten, dass wir unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig sei. So steht es in Epheser 5. Lasst uns alle den lieben, der uns zuerst geliebt hat, der für uns und um uns gedürstet hat. Und das steht in Offenbarung 21, und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und ein Kapitel weiter steht, und damit kommen wir zum Schluss: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.